Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen. Viele Nazis sind ja nach dem Krieg ungeschoren davongekommen. In einem Online-Game können auch Sie jetzt nachträglich Recht über diese Verbrecher sprechen lassen.
Back then, everyone was an armed Nazi. Today they all claim to have resisted. Do not expect them to make our job easy.
Kein einfacher Job. The Darkest Files. Wir schauen uns dieses ungewöhnliche Nazi-Jägerspiel gleich genauer an. Außerdem ein Blick auf das Werk der Modeschöpferin Donatella Versace, die in ein paar Tagen aufhört. Das und mehr hier im Kompressor. Herzlich willkommen. Donatella Versace hört zum Monatsende auf als Kreativdirektorin bei der Mailänder Modemarke. Damit endet eine Ära von immerhin 28 Jahren. Die Schwester des ermordeten Gianni Versace wird bald 70. Dabei war sie anfangs sehr umstritten, später aber auch gefeiert. Was hat sie bewegt? Was bleibt von ihrem Wirken? Das wollen wir uns anschauen mit Modejournalistin Diana Weiß. Hallo.
Hallo.
Ja, also wie überraschend kommt dieser Rücktritt von Donatella Versace?
Na, du hast es ja gerade schon gesagt, Donatella Versace ist jetzt 69 Jahre alt. Wenn man sich das vor Augen führt, ja, auch wenn sie vielleicht nicht danach aussieht, ist es dann schon mal Zeit, auch über die Moderente nachzudenken. Daher kommt es ganz überraschend. Natürlich ist die Nachricht jetzt trotzdem eingeschlagen und es ist ein guter Moment, eben nochmal darüber nachzudenken, was sie eigentlich in den letzten fast 30 Jahren alles geleistet hat als Designerin.
Also sie war ja anfangs Autodidaktin, wenn ich das richtig recherchiert habe. Also wie ist sie dann zu ihrem Stil gekommen und was zeichnet sie eben als besondere Modeschöpferin aus?
Ja, sie hatte keinen ganz einfachen Start. Sie musste natürlich nach der tragischen Ermordung ihres Bruders das Label ganz schnell übernehmen. Es ist ein Familienbetrieb, der musste einfach weitergeführt werden, der Betrieb. Sie hat aber vorher schon für ihn gearbeitet. Also über dieses Familienunternehmen hat sie das quasi aufgesaugt und ist dann eben ohne jetzt die entsprechende Ausbildung dann dort reingerutscht. Und hat danach so anfänglichen Schwierigkeiten diesen Stil des Hauses eben auch in den letzten 30 Jahren geprägt. Sie hat es eigentlich fortgeführt, was Gianni Versace schon angefangen hatte. Also Versace gilt ja so als barockes Label. Also die haben keine Angst vor Glitzer. Das ist auch typisch für ihren Stil. Also sehr sexy, zeigt sehr gerne viel Haut. Typisch sind auch so Metallic-Elemente, Kettendetails. Also das steht für so einen Stil einer sehr starken, selbstbewussten Frau, die eben nicht schüchtern ist, zu zeigen, was sie hat, seien es die körperlichen Reize oder eben auch das viele Geld, das man dann für diese teuren Klamotten ausgibt.
Also mir fällt auf bei Instagram in den letzten ein, zwei Jahren, dass sie dann wirklich mit wahnsinnigen Stars da aufgetreten ist und sich mit denen auch geschmückt hat, die begeistert ihre Kleider getragen haben. Also da hat es schon eine Entwicklung hingegeben. Was waren denn ja Highlights, kann man sagen, oder vielleicht auch Lowlights?
Ja, also so der größte popkulturelle Moment, den man mit Donatella Versace verbindet, ist wahrscheinlich dieses grüne Kleid, was J.Lo 2000 bei den MTV Awards getragen hat, mit eben diesem Ausschnitt, der wirklich buchstäblich bis zum Bauchnabel ging. Ich glaube, da spätestens hat sie dann so ihre eigene Handschrift gefunden. Großer Moment war auch noch 2018 die Spring Show, wo sie so alle großen Supermodels zurückgebracht hat auf die Bühne, also auf den Laufsteg. Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell sind da gelaufen und haben sich dann zusammen mit ihr gezeigt, eben in so glänzenden Metallic-Kleidern. Und dadurch hat sie auch eigentlich wieder einen neuen Trend ausgelöst, dass dann diese in Anführungsstrichen älteren Models wieder angefangen haben zu arbeiten und Leute, die gerne wieder gebucht haben für ihre Schauen.
Mhm. Und das alles ja als jemand, der naja, einige Jahre lang drogensüchtig war, bekanntermaßen, und ja auch optisch, sagen wir mal, nicht unbedingt das selber immer einlöst, was man vielleicht von diesen Models erwarten würde. Vielleicht noch, soll natürlich keine Verurteilung sein, aber als neuer Kreativchef soll ja Dario Vitale folgen. Der hat vorher für Miu Miu, dieses italienische Modehaus, gearbeitet. Also was ist davon zu halten?
Ich glaube, das ist ein sehr cleverer Move. Also Dario Vitale ist so einer der spannendsten Designer, der so in den letzten Jahren aus Mailand kam. Er ist eben seit 2010 bei Miu Miu federführend, ist auch dort Head of Image und es ist ihm wirklich gelungen. Miu Miu hat so ein Fashion-Moment, wie man sagt. Miu Miu ist wahnsinnig beliebt, ist sehr erfolgreich, hatte alleine im Jahr 2024 93% Wachstum verzeichnet. Und er ist eben als Designer jemand, der vor allem die Gen Z anspricht, und das wollen ja alle, eben diese jüngere Zielgruppe für sich zu gewinnen. Und das kann dann Versace wahrscheinlich auch sehr gut tun, sich zu verjüngen.
Mhm. Höre ich da eine leichte Kritik raus, dass es vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß ist, was dann eben auch mit Donatella zusammenhängt? Oder ist das jetzt überinterpretiert?
Ja, also Versace war jetzt in den letzten Jahren nicht das Label, an das man als erstes gedacht hat, wenn man gesagt hat, was sind wirklich innovative, ne, so neue Visionen, die man auf den Laufstegen sieht. Es war halt sehr stark auch mit ihr als Figur verbunden. Deswegen glaube ich schon, dass da jetzt auch der Wunsch dahinter steht, sich nochmal neu zu erfinden und vor allem eben auch diese sehr, sehr umkämpfte Gen Z-Zielgruppe anzusprechen.
Da ist ja offensichtlich einiges im Gange. Es gibt ja auch Gerüchte, dass Versace vor einer Vereinigung mit Prada stehen könnte. Wie passen diese Marken dann zusammen, wenn das stimmt?
Ja, das ist eben so das Gerücht, dass die Prada Group jetzt Versace kaufen möchte. Das würde ja auch Sinn machen. Also wie gesagt, Dario Vitale, Miu Miu ist ja auch ein Unterlabel von Prada. Und es passt eigentlich sehr gut zusammen auf den ersten Blick, weil es ja beides italienische Label sind, die beide eben in Mailand basiert sind. Das sind beides Familienunternehmen. Und ästhetisch gibt es durchaus so einen Clash, weil Prada ja doch eher für so einen geradlinigeren Stil steht. Und das ist sehr spannend, was sich da jetzt für Synergien daraus ergeben werden.
Auf jeden Fall. Vielleicht noch, Donatella Versace hatte ja ein Händchen für Stars eben, das hast du ja eben auch beschrieben. Also sie scheint immer so gut Freundin auch gewesen zu sein für die Stars. Also wird sie auch in dieser Hinsicht vielleicht fehlen?
Ja, das sicherlich. Sie ist eben absolut eine ikonische Figur. Auch was du vorhin angesprochen hast, sie ist ja immer kritisiert worden für ihr Aussehen, auch für eventuelle Operationen, die sie hat vornehmen lassen. Aber es zeigt eben auch so eine Karriere, dass sie ist immer weiter nach vorne gegangen. Sie war auch sehr transparent, ist transparent mit ihrer Drogenabhängigkeit umgegangen, war in der Rehab und hat eben jetzt im Rückblick doch viel geleistet. Und das wurde eben auch in den letzten Jahren dann verstärkt mehr wahrgenommen.
Donatella Versace hört auf, kurz vor ihrem 70. Geburtstag. Warum das ja schon schade ist und was eben diese Modeschöpferin so alles geschafft hat, hat uns Diana Weiß erklärt. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Nazis im Computerspiel. Klar, da haben wir natürlich sofort Bilder im Kopf, ja, wie man die Bösewichte wegballert, aber es geht auch intelligenter.
Frankfurt, West Germany, 1956. 11 years after the end of World War II, many crimes of the Nazi era still go unpunished. The perpetrators of these crimes are walking free. Many judges.
Tja, das Spiel The Darkest Files verlegt den Kampf gegen die Nazi-Schergen in den Gerichtssaal. Auch der reale Ankläger Fritz Bauer kommt da als Figur vor. Und ausgedacht hat sich das alles das Berliner Studio Paint Bucket Games. Kulturwissenschaftler Christian Huberts hat es für uns gespielt und analysiert. Willkommen im Studio. Hallo.
Hallo.
Also ein Detektivspiel über NS-Verbrechen, das eben auch im Gerichtssaal spielt. Was passiert da genau?
Genau, also die Spielenden übernehmen die Rolle von Esther Katz. Das ist eine Staatsanwältin im jungen Team von Fritz Bauer und soll dort eben NS-Verbrechen aufklären. Es beginnt auch direkt am ersten Arbeitstag. Man läuft quasi durch das schön dreidimensional gestaltete Büro von Fritz Bauer, redet dort mit Kolleginnen, kriegt auch so ein bisschen was über die junge Bundesrepublik mit, wie da so die Stimmung ist. Die wollen nämlich in der Regel gar keine Aufklärung. Da wird auch erzählt von Drohbriefen, die reinkommen, Steine, die durch die Fenster geworfen werden. Es wird viel geraucht, gerade Fritz Bauer.
Man muss dazu sagen, Generalstaatsanwalt war er, ne? Damals.
Genau.
Fritz Bauer, der Ankläger, denn bekannt, aber vielleicht nicht jedem unbedingt. Ja?
Genau. Genau, aber die meiste Zeit verbringen die Spielenden tatsächlich am Schreibtisch und lesen Dokumente, blättern sich durch Protokolle und suchen im Archiv nach alten Fallakten und befragen auch Zeuginnen, um eben dann daraus zu kombinieren, was tatsächlich passiert ist in den Verbrechen.
Das hört sich ja erstmal an wie so eine klassische Detektivsarbeit, die sich vielleicht nicht unbedingt als Computerspiel vermittelt. Also und sowas wie Aktenordner durchsuchen, Dokumente lesen, Zeugen verhören. Also ist das fesselnde Unterhaltung?
Das habe ich mich auch gefragt und die Frage direkt weitergegeben an Jörg Friedrich, den Creative Director und Mitbegründer von Paint Bucket Games.
Wir glauben, dass es super interessant und spannend sein kann, Nazis in Games mit rechtsstaatlichen Mitteln zu bekämpfen. Dass es eigentlich noch viel spannender ist, weil hier in diesen Prozessen, in diesen Ermittlungen der Unrechtsstaat und der Rechtsstaat aufeinandertreffen und sich zeigt, welche fundamentalen Unterschiede zwischen beiden vorliegen. Denn Gegner erschießen ist ja im Unrechtsstaat genauso üblich. Faire Prozesse gibt es dort allerdings nicht.
Genau, und Jörg Friedrich kann sich da auch auf spannende Vorbilder berufen. Spiele wie Return of the Obra Dinn oder The Case of the Golden Idol. haben das schon vorgemacht, da liegt die Action quasi schon in der Vergangenheit und man kann nur noch anhand des Tatorts aufklären, was ist dort eigentlich passiert, wer hat wen aus welchen Motiven umgebracht. Und das ist eigentlich auch eine perfekte Vorlage für historische Verbrechen. Dort ist ja auch schon alles passiert und das als Spielender rückgängig machen oder anders gestalten wäre auch eine Form von Revisionismus. Und so nutzt das Spiel dann wunderbar, um eben auch die verschiedenen Formen von Täterschaft in der NS-Zeit zu zeigen. Also man hat es eben einfach auch mit Mitläufern, Denunzianten, Opportunistinnen zu tun. Und das Ganze wird einfach auch spannend inszeniert. Also diese Interviews mit den Zeitzeuginnen, man springt dann richtig rein in die Erinnerungen, läuft durch dreidimensionale Räume und muss dort eben sehr genau hingucken, um alle Hinweise zu finden.
Mhm. Und vielleicht zu dieser Figur Fritz Bauer nochmal, ist er eben bekannt als Ankläger im Frankfurter Auschwitz-Prozess, gab auch diesen berühmten Film. Wie eng hält sich jetzt dieses Spiel The Darkest Files an die historischen Tatsachen?
Also man muss erstmal sagen, dass das Spiel sich nicht als Serious Game versteht. Es möchte schon unterhalten und geht deswegen oft auch recht frei mit der Vergangenheit um. Das erkennt man auch schon an der Hauptfigur Esther Katz. Eine weibliche Staatsanwältin gab es im Team von Fritz Bauer nicht. Und größere Dinge wie die Frankfurter Auschwitz-Prozesse, da hält sich das Spiel auch so ein bisschen zurück. Es wird angedeutet, die Kolleginnen von Esther Katz, die haben da schon, arbeiten da schon an der Beweisführung. Das kommt immer wieder durch. Genau, aber vor allen Dingen bei den eigentlichen Verbrechen, die man dann behandelt, da sagt das Spiel recht explizit, hier haben wir reale Fälle aus der NS-Zeit zum Vorbild genommen.
Und welche Verbrechen sind das?
Also ein Fall, der zweite im Spiel, lässt sich ganz gut wiedererkennen. Das ist nämlich der von Erna Waczynski. Das ist eine 19-jährige Frau gewesen, die 1944 als sogenannter Volksschädling hingerichtet wurde, angeblich, weil sie geplündert hätte. Das hat sie unter Folter gestanden. Im Spiel wie in der Realität hat sie aber wohl wahrscheinlich einfach nur in den Trümmern der ausgebombten Wohnung ihrer Mutter nach Wertgegenständen gesucht, nach persönlichen, und wurde dann denunziert aus niederen Gründen von einer Nachbarin. In der Realität ist sie tatsächlich auch erst 1991 freigesprochen worden davon. Also es zeigt auch, wie zäh diese Aufarbeitung Wahnsinn. Der Vergangenheit ist. Mhm. Im Spiel kann man da auch nichts dran ändern. Man kann nicht dafür sorgen, dass dieses damals legale Urteil aufgehoben wird. Aber man kann eben die Täter, die Denunzianten, die Folterer versuchen, vor Gericht zu stellen. Genau, und überhaupt konzentriert sich das Spiel eben auf diese kleinen Verbrechen. Auch das ist eine bewusste Entscheidung. Auch darüber habe ich mit Jörg Friedrich gesprochen.
Es gibt ein ganz bekanntes Zitat von Fritz Bauer. Der hat einmal gesagt, das Problem Auschwitz beginnt nicht erst an den Toren von Auschwitz-Birkenau. Die Leute mussten hingebracht werden. Das sind also viele, viele Täter. Es sind nicht plötzlich die Monster da, die diese furchtbaren Taten begehen, sondern diese Monster waren immer da, die sind in uns, die sind in unserer Gesellschaft und wir müssen darauf achten, dass wir eine Gesellschaft bauen, die das nicht zulässt.
Tja, das sagt sich natürlich gut, ne? Die Gesellschaft bauen, die das nicht zulässt, aber ja, welchen Anteil können da überhaupt Computerspiele an dieser Aufgabe haben?
Also die gute Nachricht ist erstmal, dass immer mehr Spiele wie The Darkest Files eben die NS-Vergangenheit nicht mehr so nur so als spannendes Setting nutzen, wo man dann eben auf so karikaturhafte Nazis ballert, sondern eben auch echt versuchen, die Ideologie hinter den NS-Verbrechen zu ergründen und damit eben auch einen Gegenwartsbezug herzustellen. Es gibt aber natürlich auch Negativbeispiele. Erst im letzten Jahr ist ein Erweiterungspaket erschienen für das Strategiespiel Hearts of Iron 4. Das war immer schon problematisch, weil man dort das Deutsche Reich eben auch zum Sieg führen kann. Nun wurde aber der innere Kreis von Adolf Hitler mit Göring, Himmler quasi noch mehr ins Zentrum der Spielhandlung gerückt und ohne dabei NS-Verbrechen irgendwie zu thematisieren. Also ein Spiel, was sich dann einfach eignet für Revisionismus. Dann ist nach wie vor auch das Problem, dass in Gaming-Foren halt oft nicht hinreichend moderiert wird. Gerade auf Plattformen wie Steam hat man dann eben auch noch viel rechtsextreme Kennzeichen, die man einfach so alltäglich dort sehen kann. Genau, aber der positive Eindruck überwiegt eigentlich. Das erkennt man auch daran, was Paint Bucket Games sonst noch so machen. Die haben jetzt nämlich zuletzt zum Beispiel auch mit einer Gedenkstätte zusammengearbeitet in Hamburg am Bullenhuser Damm und dort eben ein Spiel für die Erinnerungsarbeit entwickelt, was da aktuell auch eingesetzt wird.
Mhm. Also ein, ja, kann man sagen, gelungenes Spiel. Und es ist trotz allem, macht es eben auch Spaß, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Das neue Detektivspiel The Darkest Files vom Berliner Studio Paint Bucket Games für PC und Mac eben auf Steam erschienen, 19,99 €. Und das waren Hintergründe und Gedanken dazu von Kulturwissenschaftler Christian Huberts. Danke.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Alexander Nestmann.
Die Leipziger Buchmesse ist eröffnet und damit der wichtigste Frühjahrstreff der Buchbranche. Bei einem Festakt im Gewandhaus wurde der Buchpreis zur europäischen Verständigung verliehen an den belarussischen Autor Alchied Bacharewitsch. Er bekam die Auszeichnung für seinen Roman Europas Hunde, der in Belarus verboten ist. Der Autor lebt seit 2020 im Exil, derzeit in Berlin. Bacharewitsch sagte in seiner Rede, die Angst in seinem Land vor seiner Literatur könne er sich nur so erklären.
Die Europaphobie des Regimes in Belarus ist wirklich pathologisch. Sie haben so große Angst davor, Europa zu sein, als wäre dies ein Verbrechen, als wäre es gefährliche Häresie, Europa zu sein oder eine Infektion, die an der Grenze gestoppt werden muss.
Der belarussische Autor Alchied Bacharewitsch. Bücher lesen und darüber reden ist wieder cool und TikTok hilft dabei. Was erstmal irritierend klingt, ist messbar. Das sagen zumindest Auswertungen der Social-Media-Plattform zusammen mit dem Marktforschungsunternehmen Media Control. Demnach war 2024 für die Bücherwelt ein Jahr der Superlative, zumindest auf TikTok. Über 25 Millionen Bücher, die unter dem Hashtag BookTok Thema waren, wurden im vergangenen Jahr in Deutschland verkauft. Mehr als doppelt so viele wie im Jahr davor. Marketingleute sagen, dass sich das Image des Lesens gerade verändert. Leute wollen zeigen, dass sie lesen und über Bücher reden. Mit emotionalen Fragen wie, was hat diese Geschichte mit mir gemacht oder was hat mich zum Weinen gebracht, gewinnt die Plattform vor allem junge Leute, die sich von klassischer Literaturkritik eher nicht so abgeholt fühlen. Die Renner auf TikTok sind Fantasy- und Liebesromane, aber auch Reisebücher. Und laut Media Control zeigen die Daten ganz klar, Bücher, die auf TikTok viral gehen, haben einen messbaren Einfluss auf den Buchhandel. Mediathek leer geguckt, nichts Neues zu finden beim Lieblingsstreaming-Anbieter. Die weltweite Produktion von Serien ist drastisch zurückgegangen. Im Boomjahr 2022, mitten in der Corona-Pandemie, wurden weltweit pro Quartal 777 neue Serien in Auftrag gegeben. Im vergangenen Jahr 25% weniger. Das hat das Londoner Marktforschungsunternehmen Empire Analysis auf Europas größtem Fernsehserienfestival Series Mania in Lille vorgerechnet. Gespart wird vor allem bei Science-Fiction-Serien und bei Eigenproduktionen fürs Kinderfernsehen. Produziert werden vorrangig Krimis und Thriller. Sie machen in Europa inzwischen fast ein Drittel des Programms aus. Ein weiteres Ergebnis: Die öffentlich-rechtlichen Sender spielen als Auftraggeber eine immer größere Rolle. Mittlerweile stammen 55% aller Serienproduktionen in Europa von ihnen. Und die politischen Veränderungen in den USA wirken sich bereits aus. Der Bereichsleiter Drama beim ZDF Franke sagt, Studios und Plattformen agieren vorsichtiger und entschärfen brisante Inhalte. Er sieht darin eine Chance für Europa, weil es sich bei politisch oder kulturell schwierigen Themen vom US-Mainstream abheben kann. So könne der alte Kontinent für amerikanische Kreative eine gute Alternative sein.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Jetzt ist Zeit für unsere Game-Kritik vorgespielt. Die Computerspiele-Serie Assassin's Creed, das sagt, glaube ich, fast jedem was, übersetzt vielleicht nochmal das Credo der Assassinen, gibt es seit 2007 schon, fast 20 Titel tragen den Namen mittlerweile, aber diese Serie ist ungebrochen beliebt. Mit Shadows ist ein weiterer Titel jetzt erschienen und warum sich Fans da immer noch drauf freuen und auch ob Assassin's Creed Shadow diese Erwartungen erfüllen kann, das weiß unser Spiele-Experte Markus Richter. Hallo.
Hallo.
Also Markus, kannst du uns kurz vielleicht nochmal, wenn man das eben nicht selber mitverfolgt hat, in diese Reihe einsteigen? einführen.
Das sind Actionspiele. Man spielt in der Regel einen Charakter, riesige Spielwelten, die man frei erkunden kann. Also wirklich sozusagen auf Entdeckungstournee gehen. Und es sind immer so historisch recherchierte Settings, die dann aber fiktionalisiert sind. Im alten Ägypten, Griechenland, Italien der Renaissance, USA, den Unabhängigkeitskriegen, sogar Wikinger gab es mal. Und das alles aber immer sozusagen angelehnt an echte Historie. Und der fiktionale Teil ist dann so eine Geschichte über die Spiele hinweg auch. Da ist so ein andauernder Kampf zwischen zwei Geheimbünden und man spielt dann halt Protagonisten, die eben Assassinen, also Attentäter sind, also die hohen Leute der gegnerischen Partei umbringen.
Alles, was man braucht.
Alles, was man braucht im Computerspiel.
Scheint sich auch nicht abgenutzt zu haben, diese Idee, denn ja, nach Angaben von Ubisoft, über 2 Millionen Spieler jetzt der aktuelle Teil. Warum ist das immer noch so beliebt?
Also muss einerseits natürlich ganz klar sagen, da gibt es eine treue Fangemeinde, die ist sehr loyal, die mögen diese dichten Spielwelten und die sind natürlich einfach dabei, wenn ein neuer Teil kommt. Aber was auch gilt ist, das Spiel hat ja eben den Assassinen im Namen. Dafür gibt es ja so ein paar klassische Assoziationen und Ninja, also diese Attentäterfiguren aus der japanischen Geschichte und Popkultur, stehen ja ganz weit oben. Und genau darauf haben viele Fans eigentlich seit Anbeginn, also seit 20 Teilen gewartet.
Ich heiße Naue.
Kannst du auch kämpfen wie dein Vater?
Ja, mein Herr, das kann ich. Er hat mich ausgebildet.
Dann stehst du heute vor deiner größten Prüfung. Wenn du bereit bist, dann gehe zum Rand des Nagano-Passes. Halte dich versteckt, greife nicht an, bevor ich es befehle.
Also Naue, die eine Hauptcharakterin, ist genau sein Ninja bzw. Shinobi. Und das Spiel verspricht, dass man eben diese Ninja-Fantasie ausleben kann. Also es gibt so eine japanische Landschaft, die ist so wie aus Postkarten gemalt. Reisfelder, Bambuswälder, Häuser, Tempel und Burgen. Und man selbst ist eben diese Kriegerin, die sich einschleicht und potenziell ungesehen dann zum eigentlichen Ziel kommt. Und das hat sicherlich für diese Vorschusslorbeeren und diese schnelle Begeisterung gesorgt.
Mm-hmm. Und dann gibt es auch noch eine zweite Hauptfigur, einen schwarzen Samurai, um den es aber im Vorfeld Kontroversen gab. Was ist da los?
Also diesen Kontroversen muss man sozusagen leider sagen, das ist im Gaming-Bereich so gang und gäbe. Jedes Mal, wenn eine diverse, also eine Figur, die nicht ein weißer Mann ist, kommt, gibt es immer so aus, ja, so klassistischen oder rassistischen Perspektiven so Meckerei. Und das ist Alltag leider, das kann man sozusagen, also aber liegen lassen, die Diskussion, die tut eigentlich nichts zur Sache. Hm. Was spannender gewesen wäre, worüber man vielleicht hätte sprechen können oder noch sprechen müsste, ist, es gibt ja dieses Erzählklischee des Außenseiters in solchen Japan-Samurai-Ebenen, also Tom Cruise in der Letzte Samurai oder Cosmo Jarvis in der aktuellen Shogun-Serie, also westliche Popkultur nutzt diese Perspektive häufig, darüber ist aber bis jetzt noch nicht diskutiert worden. Man kann davon halten, was man will. Die Figur des Yasuke, die auch ein historisches Vorbild tatsächlich hat, hätte als ehemaliger Sklave von Portugiesen in einer fremden Welt, der japanischen, eben das Potenzial für eine spannende Geschichte gehabt.
Fürst Nobunaga befiehlt, dass der schwarze Mann sich anschließt.
Aber er ist mein Schwertträger, ein Sklave. Und er spricht die Sprache nicht.
Es ist Fürst Nobunagas Befehl.
Und das wäre vor allem deshalb spannend gewesen, weil die Geschichte der Naue eine relativ platte Rachegeschichte ist. Ja, also ihr Vater wurde von einer Bande Samurai umgebracht und sie will ihn rächen, bringt dann einfach alle Samurai um. Und leider spielt aber der Yasuke und eben diese spannende Perspektive eine untergeordnete Rolle. Es gibt auch nicht so eine übergeordnete Dramaturgie über das ganze Spiel, sondern es ist eher so eine Aneinanderreihung kleinerer Geschichten, also spannender Ansatz, aber so ein bisschen verschenkt.
Hm. Also wenn ich das mal zusammenfasse, eine große malerische Spielwelt, eine Rachegeschichte und einen etwas verschenkten zweiten Charakter. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das Ganze eben trotzdem zu einem vernünftigen Spielerlebnis taugt oder nicht.
Mit einer Einschränkung, wenn man sehr viel Zeit hat, ja, um einen Eindruck sozusagen von dieser Herausforderung zu bekommen, bevor man diesen zweiten Charakter Yasuke dauerhaft auch spielen darf, vergehen bis zu 12 Stunden. Also die sind quasi der Prolog, diese 12 Stunden. Insgesamt schätzt man, dass es so ungefähr 80 Stunden lang ist. Wenn man das aber weiß und sich darauf einlässt und Spaß daran hat, eine offene, malerische, historische Spielwelt zu durchstreifen und Orte und Geschichte zu entdecken, kommt man auf jeden Fall auf seine Kosten. Für Fans ist es spielerisch auch sehr unterhaltsam. Einerseits, weil eben jetzt endlich dieses Grundkonzept der Assassine eingelöst wird, die Herausforderung, sich in die Burgen von so japanischen Herrschern einzuschleichen. Das ist schon sehr spannend gewesen, hatte ich sehr viel Spaß daran. Hm. Und es ist geschicktes Design. Man kann diese Charaktere wechseln. Während Nanoe eben eher heimlich unterwegs ist, ist Yasuke der klassische Samurai, also herausfordernde Kämpfe. Man bekommt also im Prinzip so zwei Action-Japan-Spiele in einem. Alles in allem eine wirklich gelungene Fortsetzung der Serie, die ich sehr empfehlen kann, wenn man die Zeit hat. Wie so Open-World-Spiele wie Assassin's Creed eben an sich haben, das ist jetzt nicht ein Spiel, was man unter vielen spielt. Das ist eher für die nächsten Monate ein neues Hobby.
Tja, und Zeit ist ja das größte Kapital, was wir haben mittlerweile. Falls Sie sich angesprochen fühlen, Assassin's Creed Shadows, für alle gängigen Gaming-Systeme erschienen, kostet etwa 70 Euro oder ist im Ubisoft Plus Spiele-Abo enthalten. Markus Richter, vielen Dank.
Sehr gern.
Der Film Mond von Regisseurin Kotwin Ayub kommt heute ins Kino. Mit prominenter Besetzung, Hauptdarstellerin ist der Theaterstar Florentina Holzinger. Das ist die mit den nackten, früher hätte man auch gesagt skandalträchtigen Stücken, die aber trotzdem ja sehr tiefsinnig und spannend sind. Also, was passiert in diesem Film? Drei Schwestern leben in einer Villa in Jordanien. Der ältere Bruder, der auf sie aufpasst, organisiert im Namen der Familie die ehemalige Kampfsportlerin Sarah Reisinger aus Wien als Fitnesstrainerin. Und was dann in diesem goldenen Käfig dort wirklich passiert, das entdeckt Sarah erst nach und nach. Spannende Handlung, vielversprechend. Kompressor, Redakteur und Kritiker Matthias Dell hat diesen Film Mond für uns gesehen. Hallo Matthias.
Hallo.
Also hören wir erstmal eine Szene, den Kampf nämlich zwischen Mixed Martial Arts Sportlerin Sarah Reisinger und der Newcomerin Mandy Böhm.
Nobody saw this coming, Dean. Dominance here, neon belly from Mandy Böhm.
This is devastating. If she can rise up, she can land some decisive shots.
Reisinger looks so frustrated, Dean. Her legacy, her fame, everything she fought for. And this could very well be the end of her career.
Also diese Niederlage im Kampf bedeutet tatsächlich das Karriereende für diese Hauptdarstellerin, also für Sarah Reisinger, die Filmfigur. Matthias, was passiert dann?
Ja, sie ist halt ziemlich ratlos und nimmt dann das Angebot an, in Jordanien in diesem reichen Haus drei Töchter zu trainieren. Und dort entdeckt sie dann aber nach und nach, dass es eben noch eine vierte Tochter gibt, die gefangen gehalten und versteckt wird und lässt sich dann auf den Plan zur Befreiung ein, den die Mädchen schmieden. Und das Großartige an diesem Film ist, dass er eigentlich ganz viele Möglichkeiten hat, was er sein könnte. Er könnte ein Märchen sein, in dem die Prinzessin natürlich gerettet wird, oder auch ein Action-Thriller, in dem die Befreiung clever ausgebaldowert und geschickt durchgeführt wird. Aber Mond bleibt eben ganz in dieser interessanten Perspektive von Sarah, die eben von Florentina Holzinger sehr zurückgenommen und effektiv gespielt wird, was ja auch nicht selbstverständlich ist, weil es um so eine Art von Verkörperung in den Stücken, die sie selber macht, du hast es erwähnt, die sind ja sehr spektakulär, da geht es sehr viel um Körperlichkeit und Performances, überhaupt nicht geht. Und für so einen weißen, westlich sozialisierten europäischen Blick wie den meinen, ist das dann ein sehr starkes Wechselbad der Gefühle, wie man da eben reingeht mit dem Blick von der Sarah-Figur, wie viel Empathie man hat mit den Leuten, wie man mit der Ohnmacht umgeht, da natürlich doch sehr eingeengt zu sein, die Sarah da erfährt und die gleichzeitig natürlich erstmal möglichst offen und freundlich an den Job rangeht, der sich dann als Horrortrip erweist.
Wollen wir natürlich jetzt nicht alles verraten, ist klar, die Regisseurin und Drehbuchautorin Kotwin Ayub ist ja etwas anders sozialisiert, lebt zwar in Österreich, aber die Eltern stammen eben aus dem Nahen Osten. Was lässt sich noch über sie sagen?
Also sie ist 34, eben aus Wien. Die Eltern sind aus den kurdischen Teilen vom Irak 1991 geflohen. Und Ayub galt schon früh als interessante Newcomerin, hat 2016 zum Beispiel bei der Duisburger Dokumentarfilmwoche für Paradies, Paradies, einen Dokumentarfilm, einen Preis gewonnen. Da fliegt sie mit ihrem Vater nach Erbil, weil der eben in diesen kurdischen Gebieten eine Wohnung fürs Alter kaufen will. Und 2022 kam dann ihr Film Sonne raus, der lief bei der Berlinale, hat auch einen Preis gewonnen. Da geht es um die prekäre Freundschaft von drei Mädchen, von denen eine auch einen kurdischen Background hat und die dann zusammen bekannt werden, weil die drei mit Hijab R.E.M.'s Hit Losing My Religion singen, der viral geht. Und das klang jetzt so ein bisschen verhackt, weil diese Passage aus dem Film so eine Handy-Video-Ästhetik hat, wo also dauernd umgeschaltet wird, um zu zeigen, wo der Film überall stattfindet und gesehen wird.
Also wir merken, in was für einer Welt sie sich bewegt. Und ich meine, dass im Nahen Osten Frauen oft unterdrückt werden, wie etwa in diesem Film Mond, das ist ja ein gängiges Vorurteil über die Region. Ist es dann auch klischeehaft so ein bisschen?
Nee, eben gar nicht. Und das hat mit dieser Präzision zu tun, auch mit dieser Perspektive. Man denkt ja zuerst, deswegen habe ich ja Märchen gesagt, das kann ja gar nicht wahr sein, dass es genauso ist, wie man im schlimmsten Fall denken würde. Und es hat auch was Komisches, was der Film dann auch nicht ausagiert. Genauso wie es nicht auch komisch ist, dass irgendwie drei Mädchen mit einem Hijab irgendwie Losing My Religion singen, wo man ja immer denkt, dass diese Religion sehr stark identifiziert. Und das, so könnte im Prinzip ein guter Witz anfangen. Interessanterweise verteidigen die das in dem Film einfach als das, was sie eben auch machen wollen. Und der Vater der Hauptfigur, den Ayubs eigener Vater spielt, der findet es gut und liked das. Die Mutter ist, das ist da nicht so offen für. Aber die Zwänge in dem Film, die kommen dann ganz woanders her. Und das hat was sehr Unkonventionelles und Öffnendes, wie eben mit diesen klischeehaften oder klischeemöglichen Situationen umgegangen wird, weil wir eben in Ayubs Figuren sehr originelle Varianten davon sehen, diesen Gap zu überbrücken, praktisch zwischen Österreich oder im Westen groß geworden zu sein und gleichzeitig familiär mit dem System einer Welt verbunden zu sein, aus der die Eltern geflohen sind. Und dafür findet Ayub sehr, sehr genaue Geschichten, die einerseits auch nur so eine Leichtigkeit oder Lakonik haben und gleichzeitig aber wenig versöhnlich sind.
Also wenn wir ja bei dieser Art Witz oder Pointe sind, also im Februar hatte ja Ayubs erste Theaterarbeit in der Berliner Volksbühne Premiere, Weiße Witwe, und da klingt diese Beschreibung eben auch so, ja, erstmal komisch, aber dann auch drastisch. Es spielt im Jahr 2666, weit in der Zukunft. Wir leben in einer islamischen Diktatur, angeführt von einer Frau ausgerechnet, die reihenweise Männer umbringt, nachdem sie mit ihnen geschlafen hat. Also wie fügt sich diese Arbeit in Ayubs Werk?
Na, da wird auch was sehr Festes, Klischeehaftes genommen, nämlich diese Erzählung, die wir aus Tausend einer Nacht kennen oder auch von Michel Houellebecq, jetzt habe ich es richtig gesagt, wo dann eben die Frau diejenige ist, die das Regime ausübt und den Sex hat und die Männer umbringt. Diese Arbeit ist tatsächlich lustig bis hin zum Klamauk, also eine sehr muntere Nummernrevue, aber auch nicht viel mehr, mit der Berliner Rapperin Adin in der Hauptrolle. Da ist doch auffällig, dass, weil das nämlich in den Filmen von Ayub so viel präziser ist, was die Inszenierung angeht, dass sie das im Theater nicht gemacht hat. Was aber alle Arbeiten verbindet, also auch den Dokumentarfilm Paradies Paradies mit seiner Reise, Tagebuch, Home Video Style Ästhetik, dass Ayub sehr geschickt darin ist, praktisch informelle Ästhetiken oder andere Bilderwelten in ihre Filme einzubinden. Wir haben ja am Anfang auch diesen Clip gehört, dieses Beschreibung des Martial Arts Kampf, das sieht tatsächlich sehr, sehr aus, wie das bei richtigen Kämpfen aussieht oder eben Instagram-Clips, YouTube-Videos, Zoom-Calls. Und da gibt's in der Theaterarbeit auch Bilder, die auf diese Weise von außen etwas darüber erzählen, welche Bilder wir uns so vom Nahen Osten, nicht zu sagen Orient, machen. Und was Ayub eben damit demonstriert, dass sie einen sehr, sehr souveränen Zugriff auf so Popkultur unserer Tage hat, das zeigt sich eben auch daran, wie sich zum Beispiel Musik angeeignet wird. Wir haben ja schon R.E.M. gehört. In Mond ist es dann so, dass am Ende die etwas verlorene Sarah bei einer Karaoke-Performance schräg, aber doch sehr tief empfunden Rihannas Hit S&M singt.
Macht auf jeden Fall Appetit, glaube ich, das sich anzuschauen. Florentina Holzinger singt Rihanna, zu sehen in Kurtwin Ayubs neuem Film Mond, der heute in die deutschen Kinos kommt. Sonne dann, dieser ältere Film, ist bei Streamingdiensten zu finden und eben die Theaterarbeit Weiße Witwe aktuell an der Berliner Volksbühne und im Sommer dann in Wien. Haben wir jetzt einen guten Überblick bekommen über dieses Werk und über diese Welt der Regisseurin. Herzlichen Dank, Matthias Dell.
Bitte sehr.